Wir lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 21, die Verse 23 bis 27. Das ist das Wort Gottes. Und als er in den Tempel kam, traten, als er lehrte, die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen: In welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Auch ich will euch ein Wort fragen. Und wenn ihr es mir sagt, so werde ich auch euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Sie aber überlegten bei sich selbst und sprachen: Wenn wir sagen vom Himmel, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, so haben wir die Volksmenge zu fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen: Wir wissen es nicht. Da sagte auch er zu ihnen: So sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, um dich zu erkennen, um dein Handeln zu erkennen und um uns selbst zu erkennen. Gib, dass wir das tun können in einer Herzenshaltung des Glaubens. Herr, öffne unsere Herzen, dass sie verstehen, und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wer ist dieser Jesus? Die Frage nach der Vollmacht Jesu, also in welcher Vollmacht er handelt und wer sie ihm gegeben hat, das ist eigentlich die Frage nach der Identität Jesu. Wer Jesus ist, wer ist Jesus tatsächlich? Die jüdische Führung hat Jesus später dann schließlich an den römischen Statthalter in Jerusalem überliefert, an Pilatus. Er bekam die unbequeme Aufgabe, über Jesus zu richten, zu entscheiden. Er sollte entscheiden, ob er ihn als Aufständischen verurteilen muss. Und Pilatus hat alles versucht, sich aus der Affäre zu ziehen. Das können wir nachlesen, wenn wir lesen, wie er sich da gebärdet hat, wie er Jesus befragt hat und wie er wollte, dass er loskommt. Es war ihm überhaupt nicht wohl in seiner Haut, in dieser Aufgabe. Er wollte diese Entscheidung nicht treffen, weil er merkte, dass in dieser Sache etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und er machte auch dann einen halbherzigen Versuch, Jesus wieder frei zu bekommen. Aber er wollte doch nicht wirklich für ihn Stellung beziehen. Er wollte sich nicht auf die Seite Jesu stellen. Als Staatsanwalt musste er dann den Angeklagten befragen. Und so fragte er ihn dann einmal direkt: Bist du der König der Juden? Und Jesus antwortete auch auf diese Frage nicht direkt, sondern eher etwas diffus, könnten wir sagen. Etwas undeutlich, weil er wusste, dass Pilatus nicht wirklich und nicht ehrlich an der Wahrheit interessiert war. Er sagte ja nachher dann: Was ist Wahrheit? Pilatus kam dann dahin, dass er sagte: Aber du bist doch ein König, eine Art König. Und Jesus antwortete ihm, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und damit sagt Jesus, wer aus der Wahrheit ist, erkennt, dass er der König ist. Und er hört seine Stimme, das heißt nicht nur mit den Ohren, sondern er hört auf ihn und er gehorcht ihm. Und der umgekehrte Schluss ist, wer Jesus nicht gehorchen will, wer seine Herrschaft nicht anerkennen will, der muss bestreiten oder irgendwie abreden, dass er wirklich der König ist. Der König. Und deshalb wollten die Mitglieder des jüdischen Rates, des Hohen Rates, nicht wahrhaben, dass Jesus ihr von Gott bevollmächtigter König ist. Die Stimmung in Jerusalem zu diesem Zeitpunkt heizt sich zunehmend auf. Als Jesus in der Hauptstadt einzog, da wurde er praktisch von der ganzen Bevölkerung bejubelt. Er wurde gepriesen. Er wurde gesehen als der Sohn Davids, der König, der kommen soll, der Prophet, der verheißen ist. So hat sich alles ihm zugewandt und sie haben ihn bejubelt, als er in die Stadt einritt auf diesem Eselsfohlen. Und nicht lange nach diesen Jubelrufen, eigentlich direkt hinterher oder am nächsten Tag, da geht er in den Tempel und wirft die Händler hinaus und verurteilt die jüdische Führung. Und er nennt sie Räuber in einer Räuberhöhle. Und er heilt Blinde und Lahme im Tempel, die zu ihm gekommen sind. Und das ist ein ziemlicher Aufruhr in der Hauptstadt. Die ist nicht so groß. Jesus ist da bekannt geworden, eine Prominenz. Und er ist auch in der ganzen Umgebung bekannt geworden. Die jüdische Führerschaft sieht, dass das Volk ihm zuläuft. Und sie machen sich Sorgen. Alle die Menschen, die Jesus anzieht, die könnten sich jetzt von ihnen entfernen und sie könnten die Kontrolle und die religiöse Autorität über sie verlieren an diesen Jesus. Und die Situation wird tatsächlich immer brenzliger für sie. Sie scheinen nahe daran zu sein, dass ihnen eben die Kontrolle aus den Händen gerät. Und sie machen schon länger Pläne, tatsächlich ihn zu beseitigen. Aber Jesus schreckt nicht davor zurück. Er verbirgt sich nicht mehr vor ihnen, nicht in dieser letzten Woche. Es ist die Zeit gekommen, dass er offenbart wird, dass er erhöht wird und verherrlicht wird. Das beginnt nur ein paar Tage kurz. Beginnt jetzt eine Periode der Konfrontation. Alle künftigen Lehrstücke, die wir dann, über die wir lesen können in den nächsten beiden Kapiteln oder drei Kapiteln, die Begegnungen des Herrn mit den Mitgliedern des Hohen Rates, all das ist jetzt darauf ausgerichtet, ihre Verwerfung zu begründen und zu bestätigen. Es hat damit angefangen, dass der Herr sie als Räuber in einer Räuberhöhle bezeichnet hat und ihnen voraussagte, dass der Feigenbaum, der sie sind, nie mehr für Gott brauchbar und nie mehr fruchtbar sein wird. Und jetzt am Tag nach der Reinigung des Tempels und den Heilungen danach geht er wieder in den Tempel, um zu lehren, um zu predigen. Da ist er jetzt und er lehrt. Und das ist, was Jesus immer tat, nicht wahr? Er lehrte. Markus schreibt einmal, der Evangelist Markus, dass Jesus das Volk sah und dass er sich über sie erbarmte, weil sie wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Und was er dann tat, um das zu beheben, war, sie vieles zu lehren. Das schreibt der Evangelist Markus in Kapitel 6, 34. Er lehrte sie vieles aus Erbarmen, weil sie keinen Hirten hatten. Er ist der Hirtenkönig, der gekommen ist, um von der Wahrheit zu zeugen, die Wahrheit Gottes zu lehren. Und er tat dies in Synagogen, im Freien, entlang des Weges, im Tempel, überall. Er lehrte mit Worten, durch Gleichnisse, Bilder, durch Wunder, durch Machttaten. Und die Menschen staunten immer wieder, mit welcher Kraft, mit welcher Vollmacht er dies tut. Das haben sie auch gesagt. Am Ende seiner großen Bergpredigt heißt es zum Beispiel, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Als er nun in den letzten Tagen seiner Reise zum Kreuz wieder im Tempel war und lehrte, in Vollmacht lehrte, da kamen seine erbitterten Gegner, die hohen Priester und Ältesten herbei. Und sie stellten nun die Frage nach der Herkunft seiner Vollmacht. Oder eigentlich auch nach seiner Vollmacht. Hast du Vollmacht? Und woher hast du sie? Sie fragen nach der Vollmacht, diese Dinge zu tun. Und diese Dinge, das ist sicher vorwiegend das Lehren im Tempel jetzt gemeint, aber auch, was er zuvor tat, dass er den Tempel reinigte, dass er Blinde und Lahme heilte. Eigentlich alles, was Jesus tat und sprach und lehrte. Woher hast du eigentlich die Vollmacht dazu und wer hat sie dir gegeben? Und zunächst müssen wir natürlich sagen, dass die Männer des Hohen Rates grundsätzlich das Recht hatten, eine solche Frage zu stellen. Sie waren gemäß ihrer Berufung und auch gemäß ihrer Aufgabe, waren sie die Verwalter des Tempels, die Aufseher über die rechte Ausübung der Religion. Und sie sollen über die rechte Lehre wachen. Und sie sollen falsche Lehrer oder falsche Propheten nicht reden lassen, nicht wirken lassen in Gottes Heiligtum. Das war ihre Aufgabe. Sie hatte das Recht, diese Frage zu stellen, im Prinzip. Aber in diesem Fall sollten wir doch noch einmal prüfen, ob die Frage des Hohen Rates hier wirklich berechtigt ist. Jesus zeigt uns nämlich durch seine Antwort, dass zuerst die Frage nach ihrer Vollmacht geklärt werden muss. Sind sie qualifiziert dafür, Jesus diese Frage nach seiner Vollmacht zu stellen? Nein. Sie haben schon längst gezeigt, dass sie es nicht sind. Und wir sehen es auch am Ende dieser kurzen Begegnung mit Jesus, dass sie es nicht sind. Sie sind nicht qualifiziert, diese Frage zu stellen. Sie haben schon lange ihr Hirtenamt nicht mehr treu geführt. Sie sind nicht für das Volk besorgt, das auf Jesu Lehren achtet, sondern sie sind für sich selbst besorgt. Das sind die Hirten, die die Propheten schon angekündigt haben, die Propheten, die Hirten, die sich selbst hirten oder hüten. Sie fürchten, und das zu Recht natürlich, dass Jesus das Volk von ihnen abzieht. Die Menschen lobten und verherrlichten Gott wegen Jesus und nicht wegen ihnen, weil sie dazu angeleitet haben. Jetzt kommen sie mit der Frage zu Jesus: Kannst du uns mal deinen Ausweis zeigen? Wer hat dich autorisiert, die Werke Gottes zu tun? Und sie stellen diese Frage nicht aufrichtig. Etwa so, als wollten sie Jesus tatsächlich besser kennenlernen, wollten sie etwas über seine Bevollmächtigung von Gott erfahren, von ihm lernen. Nein. Diese Frage ist eine ihrer Fangfragen. Jesus sollte in die Falle tappen, damit sie ihn nachher der Gotteslästerung bezichtigen können, so wie sie das ja dann auch taten in der Anklage. Ihre Frage ist auch scheinheilig, heuchlerisch. Sie wissen längst die wirkliche Antwort. Sie haben vielfach erlebt, mit welcher Autorität Jesus lehrt und wirkt. Er hat längst demonstriert, dass seine Vollmacht von Gott ist, oder nicht? Wir haben über 20 Kapitel vorher, wo wir lesen können, wie Jesus seine göttliche Vollmacht ausgeübt hat, vor den Augen dieser Leute, vor den Augen von allen Leuten, aber auch vor den Augen dieser Leute des Hohen Rates. Seine Lehre zeugt davon. Als Jesus die Bergpredigt beendet hatte, das haben wir schon gelesen, da heißt es, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Das haben sie erkannt, er hat Vollmacht. Dann heißt es noch, nicht wie die Schriftgelehrten. Und er bewies vor den Augen der Pharisäer und Schriftgelehrten, dass er Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, was nur Gott kann. Matthäus 9, Vers 6. Denn damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, dann sagt er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und er stand auf und ging in sein Haus. Hat seine Vollmacht demonstriert. Auch seine Vollmacht, Stürme zu bezwingen, peitschende Wellen zu beruhigen oder die Vollmacht, Dämonen zu befehligen. Lukas 4, Vers 36. Und Entsetzen kam über alle und sie redeten untereinander und sprachen: Was ist dies für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern und sie fahren aus. Und die Kunde von ihm ging hinaus in jeden Ort der Umgebung. Alle diese Wunder, die Jesus tat, waren die legitimen Zeichen für seine Vollmacht. Das war sein Ausweis. Und sie haben das schon x Male gesehen. Und all das haben die Menschen auch in der ganzen Umgebung mitbekommen. Und es sprach sich herum wie ein Lauffeuer. Und darum liefen die Menschenmengen zusammen, wenn sie hörten, dass Jesus da ist. Und dies war ja exakt auch der Grund, warum die Mitglieder des Hohen Rates kamen und ihm diese Frage jetzt in dieser heuchlerischen Weise stellten. Und darum hat Jesus auch nicht vor, ihnen darauf zu antworten. Er zeigt ihnen mit seiner Gegenfrage einmal mehr, wie sie sich ihre Frage selbst beantworten können. Eigentlich stellt er sie jetzt auf eben den Flecken, auf den sie ihn stellen wollten. Sie stellten Jesus eine Falle. Sie wollten, dass er vor allem Volk eine ungeschickte Aussage machte, die ihn dann disqualifizieren soll, Und jetzt stehen sie genau vor derselben Gefahr, nicht wahr? Jesus fragt sie, von wem denn Johannes der Täufer die Bevollmächtigung für seine Taufe hatte. Wenn sie das wahrheitsgemäß beantworteten, dann würden sie in große Schwierigkeiten kommen. Das haben sie gemerkt. Johannes hat zuerst die Menschen zur Buße aufgefordert und dann die Bußfertigen getauft am Jordan. Alle gingen zu ihm und er predigte ihnen die Buße. Kehrt um von euren bösen Taten und lasst euch taufen. Und als Zeichen für die Bußfertigkeit nahmen sie die Taufe in Empfang. Als aber einige der Mitglieder des Hohen Rats sich taufen lassen wollten, da erfüllte er ihren Wunsch nicht. Er taufte sie nicht, weil er erkannte, dass sie hier nur eine Formalität erfüllen wollten, um von den Leuten gesehen zu werden, wie sie das taten. Da heißt es in Matthäus 3, Vers 7, als aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrut, Kinder des Satans, der Schlange, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. So hat er diese hohen Männer angesprochen. Und dafür hassten sie ihn. Johannes den Täufer. Aber sie konnten das nicht sagen, weil sie die Volksmengen fürchteten, die Johannes als den Propheten achteten, der er war. Und dazu kommt, dass wenn sie sagen würden, dass Johannes seine Taufe vom Himmel hat, würden sie auch Jesus als den bestätigen, der von Gott gesalbte König ist. Weil das hat Johannes gesagt. Johannes hatte Jesus zuerst angekündigt und gezeigt, dass er der Erlöser, der Retter des Volkes ist. Er predigte und zeigte auf Jesus und sagte, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und dann hat er Jesus getauft. Johannes der Täufer hat Jesus getauft. Aber als er Jesus getauft hat, war das nicht, weil Jesus Buße getan hätte und zu ihm gekommen ist, sondern das war die Salbung Jesu zum König. Johannes war ein rechtmäßiger levitischer Priester. Er war ein Priestersohn aus der Reihe, Ahnenreihe der Leviten, und das waren die Priester. Und er hat den König gesalbt als Priester. Das war die Taufe Jesu. Die Taufe des Johannes, das war die Bevollmächtigung Jesu. Und als Johannes das tat, da kam noch eine Taube vom Himmel herab, die den Heiligen Geist abbildete, die auf Jesus, der auf Jesus kam und der ihn mit Vollmacht ausrüstete, all das zu tun, was er tat. Und da kam sogar eine hörbare Stimme aus dem Himmel, die Stimme Gottes, die sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen hatte. Nun, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Johannes handelt klar sichtbar in Gottes Auftrag und die Zeichen seiner Vollmacht kommen sichtbar und hörbar aus dem Himmel. Ist also die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Alle wussten, sie ist vom Himmel. Und das war sie nicht nur für Johannes, sondern sie beglaubigte eindeutig die Vollmacht Jesu. Das wissen die Männer des Hohen Rates. Sie wissen es ganz genau. Es gibt keinen Zweifel. Aber sie können es nicht aussprechen, sonst würden sie sich selbst definitiv disqualifizieren. Wenn sie aber ihr Wunschdenken aussprechen würden, nämlich dass Johannes ein Mann auf seiner eigenen Mission ist, auf den man nicht hören muss, dann würden sie den Zorn des Volkes auf sich ziehen. Denn sie fürchteten den Zorn des Volkes mehr als das Wort Gottes. Wehe dem, der Menschen mehr fürchtet als Gott und sein Wort. Und so blieb ihnen nur ein Ausweg, der des Agnostikers, dachten sie. Der Agnostiker. Ein Agnostiker ist jemand, der sagt, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt. Man kann das nicht wissen. Man kann nicht wissen, ob Jesus Gottes Sohn ist, ob es die einzig richtige Religion gibt und so weiter. Wir wissen das nicht. Agnostiker sind eigentlich Leute, die Unwissen vorgeben, um sich selbst vor dem Anspruch Gottes zu schützen. Und so diese religiösen Führer hier. Und damit haben sie sich das Heil Gottes selbst verwehrt. Es ist klar, dass diese Leute gegen besseres Wissen, gegen das Zeugnis des Heiligen Geistes, der ihnen Wissen und Erkenntnis des Christus gegeben hat, dass sie gegen dieses bessere Wissen und Erkennen den Christus abgewiesen haben. Das ist ganz klar. Sie wollen ihn disqualifizieren, um seinen Anspruch auf ihr Leben abzuwehren. Wehe dir, wenn du so etwas zu tun versuchst. Und dabei haben sie sich selbst disqualifiziert und haben auch das Heil verloren, das nur in Christus Jesus zu bekommen ist. Es bleibt stehen. Jesus hat seine Vollmacht von Gott. Ja, er ist Gott, der Sohn. Was bedeutet die Vollmacht Jesu für uns? Alles. Wir haben das Leben, das wahre Leben, das ewige Leben, haben wir nur wegen dieser Vollmacht. Die Vollmacht Jesu ist nicht nur eine Bevollmächtigung, bestimmte Dinge zu tun, in bestimmten Dingen Autorität zu haben. Jesu Vollmacht ist Gottes Allmacht. Jesus ist Gott, der Sohn. Er ist der Allmächtige. Das ist seine Vollmacht. Er ist der Allmächtige. Jesus sagt nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern, mir ist alle Vollmacht im Himmel und auf Erden gegeben. Die meisten Übersetzungen, deutschen Übersetzungen, sagen einfach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Aber es heißt hier im Hintergrund im Griechischen Exousia. Und das ist das gleiche Wort, wie hier die Leute des Hohen Rates verwenden, das immer verwendet wird, wenn es um die Vollmacht Jesu geht. Also muss es heißen, mir ist alle Vollmacht im Himmel und auf Erden gegeben. Und in dieser Vollmacht, im Bewusstsein dieser Vollmacht, sollen dann die Apostel und danach die Kirche unter ihnen in alle Welt gehen und Menschen aus allen Nationen zu Jüngern machen. Und die Apostel sind ermutigt, diese Mission zu erfüllen, weil Jesu Vollmacht darin wirkt. Das ist eine gewaltige Verheißung. Wenn ihr hinausgeht und anderen Menschen das Evangelium erzählt oder erklärt, wenn ihr erklärt, du kannst durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden von deinen Sünden und hast dann das ewige Leben und musst nicht ins Verderben gehen nach diesem Leben, dann benutzen wir sozusagen diese Vollmacht. Und Jesus wirkt darin, wenn ihr so sprecht zu euren Freunden. Und er wird Menschen zu sich rufen. Das ist die Ermutigung, die in dieser Vollmacht steckt. Er, Christus, ist der, der die Menschen bekehrt, wenn sie das gepredigte Wort hören. Es ist seine Vollmacht, die den Menschen Glauben gibt und sie tatsächlich rettet. Es ist seine Vollmacht, die sie zu neuen Menschen macht. Und es ist seine Vollmacht, durch die er über alle regiert. In seiner Vollmacht hat er auch sein Leben hingegeben für uns. Das hat er in seiner Vollmacht getan. Und er hat es in dieser selben Vollmacht wieder genommen und ist auferstanden. Er sagt in Johannes 10, niemand nimmt mein Leben von mir. Also die jüdische Führung, die Römer, die ihn hingerichtet haben, die haben nicht eigentlich sein Leben von ihm weggenommen. Er sagte, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Das ist gewaltig, nicht wahr? Jesus hat in dieser Vollmacht gehandelt, um uns zu erlösen, uns frei zu kaufen. Und das ist tatsächlich geschehen, weil er die Vollmacht dazu hat. Wir haben gelesen heute in der Prüfungszeit die Zusage des Evangeliums, Titus 2, Vers 14, er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und hat sich selbst ein Eigentumsvolk gereinigt. Das hat er gemacht in seiner Vollmacht. Er hat uns erlöst und gereinigt, damit wir sein Volk sind, das ihm gehört. Ein Volk eifrig in guten Werken. Er ist unser Besitzer. Er ist mein Besitzer. Ich gehöre ihm. Du gehörst ihm. Wenn er dich erlöst hat, dann gehörst du ihm. Du bist sein Besitz. Und er bestimmt über dein Leben, wie es verlaufen soll. Und in dieser seiner Vollmacht sagt er uns, sagt er dir, wozu er uns eben freigekauft hat und erlöst hat. Zu guten Werken. Und diese Bestimmung finden wir auch im Epheserbrief zum Beispiel. Denn wir sind sein Gebilde oder sein Geschaffenes, sein Neugeschaffenes, in Christus geschaffen zu guten Werken, die er vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und diese guten Werke, die sind nicht nach unseren eigenen Vorstellungen zu definieren. Gott hat sie vorbereitet, heißt es hier im Titusbrief. Er hat sie festgelegt, oder im Epheserbrief. Er hat sie festgelegt, sie sind die Ausgestaltung seiner Liebe. Sie sind in seinen Geboten definiert. Die Liebe, die guten Werke der Liebe werden durch die Gebote definiert. Wir werden heute Nachmittag noch mehr darüber hören, detaillierter darüber hören. Jesus sagt auch, dass wer ihn liebt, wer Gott liebt, der wird seine Gebote halten. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Johannes 14, 21. Und so werden wir unter seiner Vollmacht, unter seiner Herrschaft, in einer Beziehung der Liebe zu Gott und seiner Liebe zu uns leben und wachsen. Das ist das, was die Vollmacht Jesu vollbringt in unserem Leben. Und der Herr, der uns in seiner Vollmacht wirksam berufen hat, wird uns in der gleichen Vollmacht bei sich behalten. Wenn wir zu ihm gehören, wenn wir die Stimme des Königs, des Hirtenkönigs gehört haben, dann wird er uns bei sich behalten, bewahren. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Der Vater und ich sind eins. Das ist die Vollmacht Christi, die für uns da ist. Amen.